Deutschlandfunk, der Tag.
Ladies and gentlemen, it is now time for us to determine our nominee for the office of Vice President of the United States, Senator J.D. Vance.
Es war am Ende keine große Überraschung mehr. J.D. Vance, der 39-jährige Senator aus Ohio, ist der Mann, mit dem Trump ins Rennen um die erneute Präsidentschaft geht. Natürlich ein absoluter Hardcore-MAGA-Fanboy. Das war aber beileibe nicht immer so. Wer ist also dieser schillernde, möglicherweise bald Vizepräsident der USA? Auf jeden Fall ein sehr spannender Typ, sprechen wir gleich drüber. Und auch das ist heute spannend. Bundesinnenministerin Nancy Faeser verbietet das Medium Kompakt.
Es verfolgt eine klare Agenda, Rechtsextremisten zu vernetzen und antisemitische Verschwörungsideologien zu verbreiten. Das selbsterklärte Ziel ist die Zerstörung unserer freiheitlichen Gesellschaft,
sagt die SPD-Innenministerin und bekommt dafür auch Zustimmung von der Union, zum Beispiel vom innenpolitischen Sprecher Alexander Thrum.
Das Compact-Magazin war ein Kollaborateur des Kremls in Deutschland und dazu noch ein antisemitisches Hetzblatt.
Die AfD hingegen spricht von einem Schlag gegen die Pressefreiheit. Was steckt also dahinter? Auch das jetzt Thema in der Tag an diesem Dienstag, den 16. Juli 2024. Ich bin Philipp May. Hi. Er hat sogar Olaf Scholz, so sagt es jedenfalls Olaf Scholz selbst, zu Tränen gerührt mit seiner Autobiografie Hillbilly Elegy, in dem er seine bittere Kindheit in Ohio beschreibt. J.D. Vance hat das Buch 2016 geschrieben als 31-Jähriger und wurde vom liberalen Amerika dafür gefeiert, dass er eine nachvollziehbare Erklärung dafür geliefert hat, warum sich die weiße Arbeiterklasse im mittleren Westen in Scharen von den Demokraten abgewandt und Donald Trump zugewandt hat. Und damals hat dieser J.D. Vance auch das hier gesagt.
I'm a never Trump guy. I never liked him.
Tja, aber Zeiten ändern sich. J.D. Vance dann im Jahr 2022.
The president is right. I wasn't always nice, but the simple fact is, he's the best president of my lifetime and he revealed the corruption in this country like nobody else.
Ja, also mittlerweile eine 180-Grad-Drehung. Das war in Vance erfolgreichen Wahlkampf um den Senatorensitz von Ohio, natürlich für die Republikaner. Und seit gestern ist er offiziell zu Trumps Running Mate für die Wahl 2024 ausgerufen worden. Doris Simon ist beim Republikaner-Parteitag in Milwaukee und jetzt frühmorgens deiner Zeit zugeschaltet. Hallo Doris.
Hallo.
Ich nehme an, Hillbilly Elegy ist so etwas wie Pflichtlektüre für USA-Korrespondentinnen und Korrespondenten. Du hast es auch gelesen. Wie beschreibt Vance den Kosmos, in dem er aufwuchs?
Er beschreibt das Leben in einer Gemeinschaft, die geprägt ist von einem Stahlwerk, aber genauso geprägt ist auch von Drogenabhängigkeit. Seine eigene Mutter ist drogenabhängig, er wächst auf bei den Großeltern, das sind die, die ihm Stabilität geben. Und da ist er kein Einzelfall, sondern so geht es vielen in dieser Community. Menschen, die sich verlassen fühlen von der Regierung, von allen Stellen, die sich auch in den USA vielleicht um sie kümmern könnten, aber Menschen, die auf der anderen Seite sehr stolz sind und von denen es einige immer wieder schaffen, durchzukommen, wie seine Großeltern, aber wie J.D. Vance auch, der es ja nicht nur in die Armee geschafft hat, sondern anschließend nach Yale an eine Eliteschule und dann in das Universum des Billionärs Peter Thiel und er selber ein extrem erfolgreicher Geschäftsmann geworden.
Also er beschreibt eine Region, eine ehemals prosperierende Industrieregion im Niedergang. Wieso haben die Demokraten, die sich ja ähnlich wie die Sozialdemokraten in Deutschland beispielsweise, als Vertreter der Interessen der Arbeiter sehen, diese Menschen nicht mehr erreichen können?
Dazu gibt es unterschiedliche, aber nicht unbedingt gegensätzliche Ansichten. Da ist auch viel drüber geforscht worden. Viele machen Bill Clinton und das nordamerikanische Freihandelsabkommen als einen entscheidenden Stichpunkt aus, von wo aus die Demokraten von ihrem traditionellen Engagement weggegangen wären, von Gewerkschaften, Arbeitsplatzgarantien, Mindestlohn und einer protektionistischen Handelspolitik. Das ist die eine Seite, also das, was man früher eigentlich den Republikanern zugesprochen hätte, Marktkräften freien Lauf lassen, Das soll ein soziales Sicherheitsnetz ersetzen, Steuern runter. Das andere ist, dass seit den 90er Jahren Parteipolitik sich zunehmend über kulturelle Themen definiert hat in den USA, eben Fragen der kulturellen Identität, was ja jetzt im Augenblick auch ein großes Thema ist. Und da haben weiße, ärmere Bürger aus dem Heartland, also die nicht an den Küsten leben der USA, haben sich oft überhaupt nicht wiedergefunden in dem, was viele demokratische Politiker vertreten.
Ja, und viele von diesen Menschen sind dann ja zuerst nicht zu den Republikanern gegangen, sondern sie verschwanden in der großen Masse der Nichtwähler. Und dann kam Donald Trump.
Dann kam Donald Trump und sie haben sich gesehen gefühlt. Das ist das, was einem Menschen immer wieder gesagt haben. Heute weniger, weil Donald Trump einfach etabliert ist. Aber am Anfang, der sieht uns. Der sieht unsere Probleme und der versteht sie und der macht etwas dagegen.
Hm. Tja, und jetzt kommen wir zurück zu J.D. Vance, der, du hast es ja gesagt, es selbst aus diesem Milieu herausgeschafft hat. Er hat dieses Milieu beschrieben und trotzdem hat er gesagt, Donald Trump macht eben nichts dagegen damals. Er ist auf keinen Fall die Lösung. Angeblich soll er ihn damals sogar mit Hitler verglichen haben. Was ist seitdem passiert?
Ja, er hat ihn mit Hitler verglichen. Er hat ihn auch kulturelles Heroin genannt. Er hat 2016 gesagt, dass er die weiße Arbeiterklasse an einen sehr dunklen Ort führe. Mhm. Sehr interessant, 8 Jahre später. Was passiert ist, ist nicht so ganz klar. Er selber hat gesagt, er hätte irgendwann verstanden, dass er völlig falsch gelegen habe. Frage ist auch, inwieweit sein Zusammenarbeiten mit Peter Thiel, dem Investor in San Francisco, dazu beigetragen hat.
Der ein bekennender Trump-Fan ist, ne?
Ganz genau das, ne? Das ist offen, dazu hat sich J.D. Vance nicht geäußert. Tatsache ist, er hat 2021 ganz groß Abbitte geleistet bei Donald Trump, dass er völlig falsch gelegen habe und dass Donald Trump wirklich der beste Präsident sei, den es überhaupt gäbe. Und hat dann ein sehr knappes Rennen um den Senatssitz in Ohio gewonnen. Ich war damals in Ohio und habe mir den Wahlkampf angeschaut. Da gab es schon eine ganze Menge Leute, die skeptisch waren, ob dieser Vance, der all diese bösen Sachen gesagt hatte, und auch wenn er seine Tweets nachher gelöscht hatte, das hat er getan, war es ja trotzdem in der Welt. Und alle wussten, dass das der Mann war, der anfangs so richtig schlecht über ihren Liebling Donald Trump gesprochen hatte. Tatsache war, bei diesen sehr, sehr kleinen Wahlveranstaltungen vor vielleicht 20 Leuten, 30 Leuten, J.D. Vance hat da ganz viel gemacht in Ohio, anschließend waren eigentlich alle überzeugt von dem Kandidaten. Und das liegt auch daran, dass J.D. Vance unheimlich gut reden kann. Der trifft den Ton wie ja, wenige andere. Auch in diesen kleinen Gruppen, vor Leuten, die einfacher sind, aber auch genauso, und das ist das Erstaunliche, vor Leuten, die durchaus Geld haben oder Leuten, die intellektuell sind. Der kann sich auf alles einstellen. Und das ist, glaube ich, eine seiner großen Begabungen.
Ja, und jetzt vertritt er voll Magerposition. Also ist Trumpier als Trump selbst?
Ja, würde ich so sagen. Ist wie eine Trump-Ausgabe halb so alt wie Donald Trump. Er ist von Anfang an im Senat als absoluter Hardliner aufgetreten. Und das ist im Senat so ein bisschen ungewöhnlich. Da kann man rechts sein, da kann man rechtskonservativ sein, da kann man auch mager sein. Aber es ist alles ein bisschen gedämpfter im Vergleich zum Repräsentantenhaus oder zu anderen Politikern in den USA, die derselben Überzeugung sind oder sie vertreten. Nicht bei J.D. Vance. Der hat sich von Anfang an als Hardline äußerster Verteidiger von Donald Trump da im Senat gegeben. In der Sache zum Beispiel gegen jede Unterstützung der Ukraine, ist eingetreten für ein US-weites Abtreibungsverbot. Das hat er jetzt auf den letzten Metern zurückgenommen. Inzwischen sagt er, wie Donald Trump, das soll jeder US-Bundesstaat für sich selber lösen. J.D. Vance war der Erste, der zum Prozess von Donald Trump nach New York gekommen ist und sich dort in den Gerichtssaal gesetzt hat und anschließend ihn draußen verteidigt hat. Also es ist sehr schwer, zwischen J.D. Vance und Donald Trump auch nur irgendetwas dazwischen zu bekommen. Und das hat Donald Trump auch gesehen. Ich glaube, das hat ihm imponiert. Einerseits mag Donald Trump nicht Menschen, die ihm die Schau stehlen. Andererseits mag es sein, dass er etwas sieht in J.D. Vance, was er von sich selber kennt.
Ja, und man kann ja zumindest sagen, dass Trump ihn zu seinem Vize gewählt hat, spricht dafür, dass er nicht so nachtragend ist. Zumindest eben, wenn man dann den Canossa-Gang antritt, beziehungsweise den Mar-a-Lago-Gang und Abbitte leistet.
Naja, und J.D. Vance ist ja auch bedingungslos Trumpig. Ja. Er hat schon 2022 erklärt, die Wahl 2020 habe Biden Trump gestohlen. Und noch dieses Jahr hat Vance gesagt, die Ergebnisse der Wahlen 2020 stelle er in Frage. Und er hat zudem gesagt, der Sieg von Joe Biden hätte niemals sofort bestätigt werden dürfen vom Kongress. Das war an dem berühmten 6. Januar 2021, damals, als es den Umsturzversuch am Kapitol gab. Am Ende hat ja der Kongress das Wahlergebnis bestätigt. J.D. Vance hat gesagt, wenn ich Vizepräsident gewesen wäre, dann hätte ich Staaten wie Pennsylvania, Georgia und anderen gesagt, dass sie durchaus die anderen Wahlmänner dahin schicken können. Das war ja das Konzept von Trump und seinen Leuten gewesen, die Ergebnisse der Wahl, die durch die Wahlmänner bestätigt worden waren, durch alternative, also falsche Wahlmänner, zu ersetzen. Und J.D. Vance hat gesagt, da hätte er als Vizepräsident, anders als Mike Pence, gesagt, ja, das kann sein. Und dann entscheiden wir im Kongress darüber, was daraus wird. Das hätte mit einer republikanischen Mehrheit dann bedeutet zum Beispiel, dass Donald Trump schon 2020 Präsident geworden wäre.
Okay, also dass man nochmal einen Vizepräsidenten hat wie Mike Pence, der sich zwischen Trump und die Verfassung stellt, das müssen wir nicht glauben bei J.D. Vance. Was ja ganz interessant ist, jetzt hat ja Donald Trump oder in dem Gefolge von Donald Trump sind ja viele Gestalten, sage ich jetzt mal etwas salopp, in Ämter gewählt worden, die wir hier aus Deutschland heraus eher als, naja, skurril bezeichnen würden. Auf J.D. Vance, habe ich das Gefühl, trifft das nicht so richtig zu. Das ist schon offensichtlich ein sehr intellektueller. Also man kann ihn jetzt nicht vergleichen mit einer Lauren Boebert beispielsweise oder Marjorie Taylor Greene.
J.D. Vance hat einfach viele Register, die er ziehen kann. Mhm. Das macht ihn aus Sicht des politischen Gegners auch sehr gefährlich. Weil Marjorie Taylor Greene oder Lauren Boebert sind für eine bestimmte Gruppe der Trump-Wähler interessant. J.D. Vance, wie gesagt, der hat eine riesige Bandbreite und natürlich ganz andere, du hast es angesprochen, auch intellektuelle Kapazitäten.
Ja. Ist er damit jetzt der Kronprinz von Donald Trumps MAGA-Bewegung?
Das würde ich schon so sehen. Er ist erst 39 Jahre. In 4 Jahren ist er in einem perfekten Alter. In 4 Jahren hat er alles drauf, was er jetzt noch nicht drauf hat. Und ich habe gestern auch gesehen auf dem Parteitag, der größte Applaus war natürlich für Donald Trump, die größten, lautesten Rufe. Aber als J.D. Vance da neben Trump genannt wurde in der Loge, die Rufe waren fast genauso groß. Das ist Fleisch vom Fleische Trumps.
Also kann man jetzt schon sagen, die Politik von Donald Trump, die wird überdauern, auch wenn Donald Trump nicht mehr ist, weil es kommt schon die nächste Generation, die vielleicht sogar noch versierter ist als Donald Trump selbst.
Ja, erstmal schon. Auf jeden Fall so lange, bis vielleicht die Zeiten andere sind und J.D. Vance vielleicht meint, es braucht etwas anderes.
Und so flexibel ist er. Das können wir jetzt schon sagen.
Ich würde das annehmen.
Doris, danke dir und ja, weiterhin spannende Geschichten aus Milwaukee.
Danke.
Am Freitag haben wir noch über die mutmaßlichen Anschlagspläne auf Rheinmetall-Chef Armin Papperger gesprochen. Jetzt ist er schon wieder in der Leitung, ein vielbeschäftigter Mann gerade, ARD-Sicherheitsexperte Michael Götschenberg. Hallo Michael.
Ja, hallo Philipp.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat heute das Kompaktmagazin des rechten Verlegers Jürgen Elsässer verboten. Was ist das für ein Magazin?
Ja, Kompakt ist ein Medienanbieter mit einer sehr großen Reichweite, fest verortet in der neurechten Szene und besteht aus mehreren Bestandteilen oder Bestand, muss man ja nur mittlerweile sagen. Da ist zum einen das Kompaktmagazin, der Klassiker in Anführungszeichen, mit einer Auflage von etwa 40.000 Exemplaren monatlich erschienen. Und mittlerweile aber wichtiger sind eigentlich die Angebote im Internet gewesen. Da gibt es neben einem Online-Auftritt eben auch eine täglich produzierte Fernsehsendung, die auch über Social Media vertrieben wurde, beispielsweise auf einem YouTube-Kanal, wo aktuelle Themen aufgegriffen wurden, wo Studiogäste befragt wurden und wo eben auch eigene Themen gesetzt wurden. Und all das machte Kompakt aus und alles wurde eben heute verboten, nicht nur das Magazin, sondern eben auch die Internetaktivitäten. Mhm.
So, und jetzt wird immer ein Mann genannt, der hinter Kompakt steht. Ich habe ihn auch gerade schon genannt, Jürgen Elsässer. Wer ist das?
Ja, Jürgen Elsässer ist ein seit vielen Jahren bekannter Rechtsextremist, Aktivist auf rechtsextremistischen Veranstaltungen auch immer wieder zu sehen, als Redner beispielsweise bei Pegida, bei Zukunft Neue Heimat-Veranstaltungen, ein Strippenzieher, in Sicherheitskreisen auch gerne mal als die eigentliche Spinne im Netz bezeichnet, wenn wir über die neurechte Szene reden, ein Mann mit sehr vielen Verbindungen, beispielsweise auch zu Götz Kubitschek, dem Vordenker der neurechten Szene, aber auch zu AfD-Größen wie Björn Höcke, dem Landeschef in Thüringen, bestens vernetzt und eben ein Publizist, der Gründer und Macher bei Kompakt und der eben dort selbst auch als Gesprächspartner auftritt täglichen Sendung oder eben auch als Autor.
Und diese Ansichten, die drückten sich eins zu eins bei Kompakt dann im Internet und im Magazin aus?
Ja, so muss man das sehen. Es wurden in schöner Regelmäßigkeit Hasse und Hetze verbreitet, insbesondere auch gegen Minderheiten, da wiederum vor allem gegen muslimische Migrantinnen und Migranten. Die Bundesregierung oder das politische System in Deutschland wurde diffamiert als Diktatur. Andere Parteien jenseits der AfD wurden diffamiert, aber auch andere Medien als System- und Lügenpresse. Und man muss sagen, dass es bei Kompakt gar nicht so sehr darum ging, dass man hier journalistisch arbeiten würde, sondern das war für mich eindeutig eine rechtsextremistische Agitations- und Propagandaplattform. Und die eben eine erhebliche Reichweite hatte. Die Internetangebote, die Filme wurden zum Teil bis zu 1 Million Mal geklickt. Es gab bei der Nachrichtensendung, die täglich produziert wurde, über 300.000 Abonnenten. Und es macht eben deutlich, dass wir hier über einen Player reden, der eine enorme Reichweite hatte.
Du hast gerade schon die enge Verbindung zu Björn Höcke angesprochen von Elsässer. Wie stark ist denn die Vernetzung in die AfD insgesamt hinein?
Die ist durchaus sehr stark. Man muss sich das als Geschäftsbeziehung vorstellen, zu beiderseitigem Vorteil. Für Elsässer war es immer ein Gewinn, wenn er AfD-Politiker in seiner Sendung hatte. Er hat gleichzeitig die AfD sehr gefeatured, sehr gepusht, hat auch eine Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen, mit der er der AfD bei Wahlkämpfen helfen wollte in diesem Jahr, also bei Kommunal-, bei Landtagswahlkämpfen, die anstehen, auch bei der Europawahl. Allerdings konnte das für die AfD auch zum Problem werden. Es stand konkret bei dieser Veranstaltungsreihe Blaue Welle der Verdacht im Raum, dass das am Ende eine verdeckte Wahlkampffinanzierung sein könnte. Und darum ist die AfD da auch auf Distanz gegangen. Aber ganz klar, auch für die AfD war Kompakt ein Gewinn, weil sie auf dieser Plattform unwidersprochen ihre Botschaften platzieren konnte und damit natürlich auch zusätzliche Reichweite generieren konnte.
Ist dieses Kompaktverbot dann jetzt auch so etwas wie ein Fanal für ein mögliches AfD-Verbotsverfahren? Es gibt ja immer wieder Politiker, die das wollen. Marco Wanderwitz, ehemaliger Ostbeauftragter, CDU-Abgeordneter aus Sachsen beispielsweise.
Ja, diese Stimmen gibt es. Ich sehe das im Moment aber überhaupt nicht. Ich kenne keinen einzigen Innenminister in Deutschland, der das zum jetzigen Zeitpunkt zumindest tatsächlich betreiben, ansteuern würde, aus dem einfachen Grunde, weil man sagt, die Hürden für ein Parteiverbotsverfahren sind so hoch und auch unwägbar, wie ein solches Verfahren ausgeht, dass man die Voraussetzungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht als erfüllt sieht und auch natürlich grundsätzlich die Frage im Raum steht, ist das der Weg, den man gehen will? Muss man die AfD nicht politisch besiegen? Und die Frage kann man natürlich auch stellen mit Blick auf ein solches Verbot, wie es nur heute ausgesprochen wurde. Da würde ich aber sagen, dass der Staat am Ende auch bei solchen Aktivitäten, wie kompakt es war, wo rote Linien überschritten werden, dann auch stark sein muss und gegebenenfalls eben auch zum härtesten Mittel greifen muss. Und das ist eben das Verbot.
Ja, welche Auswirkungen hat das Verbot von Kompakt denn jetzt bisher gehabt, beziehungsweise wird es noch haben?
Also es ist definitiv ein Schlag gegen den Rechtsextremismus insgesamt. Es bedeutet zunächst mal, dass dieses Medienangebot vom Markt verschwindet, dass da eine Struktur zerschlagen worden ist, die natürlich eine enorme Bedeutung, eine große Reichweite hatte. Vermögen wird eingezogen. Also zunächst mal ist das ein Schlag, der sich konkret auswirkt, bedeutet aber eben nicht, dass die Akteure verschwinden natürlich, sondern die finden sich häufig in anderer Konstellation wieder zusammen und machen dann unter anderem Namen möglicherweise weiter. Das wird man sehen müssen. Aber trotzdem ist die Struktur erstmal weg und das bedeutet natürlich eine Schwächung der Szene.
So, jetzt ist in einem Land der Pressefreiheit das Verbot eines Presseerzeugnisses ja ein heikler Schritt. Und es gibt jetzt schon einige Stimmen, die das Verbot auch deswegen falsch finden, nicht nur aus dem hart rechten Lager, weil eben auch durchaus rechtsstaatliche Zweifel da sind. Wie argumentieren diese Gegner des Verbots?
Ja, die argumentieren natürlich so, dass am Ende die Pressefreiheit dem entgegensteht. Und so kann man auch argumentieren natürlich, aber ich würde Kompakt nicht als Presseorgan im klassischen Sinne bezeichnen. Für mich ist das eine rechtsextremistische Agitationsplattform. Das ist schon ein Unterschied. Da wurde ja auch nicht nach journalistischen Kriterien gearbeitet. Es ging nicht darum, ausgewogen zu berichten oder alle zu Wort kommen zu lassen. Nein, es kamen nur die Rechten zu Wort. Und das ist für mich schon ein zentraler Unterschied und insofern greift das Argument für mich auch nicht. Aber letztlich wird man sehen müssen, man kann dagegen klagen, ob dieses Verbot Bestand hat. Ich gehe fest davon aus, dass dagegen geklagt wird. Und trotzdem, aber natürlich ist die Struktur mit dem heutigen Tage beseitigt. Aber dass man Zweifel daran haben kann, ob der Weg der richtige ist, das verstehe ich durchaus. Da kann man unterschiedlicher Ansicht sein.
Presserecht ist ja auch eine Sache der Bundesländer eigentlich. Deswegen geht Nancy Faeser übers Vereinsrecht, richtig?
Genau, wenn man etwas verbieten will, dann geht das nur über das Vereinsrecht. Mhm. Aber Verein heißt eben nicht nur Verein, sondern man kann eben auch Unternehmen verbieten. Und das ist jetzt heute passiert, dass man Kompakt als Unternehmen verboten hat, weil das Vereinsrecht eben auch erlaubt, Unternehmen zu verbieten, deren Aktivitäten sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richten.
Michael Göttschenberg, ARD-Terror- und ARD-Sicherheitsexperte. Michael, danke dir. Wir haben es für heute wieder geschafft, sind aber natürlich wie immer dankbar für Ihren Input, am besten über unsere E-Mail-Adresse dertag@deutschlandfunk.de. Theo Geers und ich, Philipp May, sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.